Moin Moin. Yes, it is Talk, der Podcast von It is for the World.
Herzlich willkommen zu LTIF Talk, dem Podcast von LTIF World. Mein Name ist Philipp Andrews und in der heutigen Episode geht es darum, wie ich eigentlich wieder an mein Geld komme, wenn ich das in LTIFs investiert habe. Also es geht schlicht und einfach um die Rücknahme von LTIF-Anteilen. Wir kennen das alle von der Börse, Aktie kaufen, Klick, Aktie verkaufen, Klick und am nächsten Tag oder zwei Tage später ist das Geld wieder auf dem Konto. Bei LTIFs ist das allerdings ein bisschen anders. Wir investieren bei LTIFs ja in Infrastruktur, in Solarparks, in Private Equity, also in Unternehmensbeteiligung. Und diese Assets, die kann man eben nicht mal eben so am Nachmittag veräußern, um dann am kommenden Tag seine Liquidität wieder auf dem Konto zu haben. Weil wir in den letzten Wochen relativ viele Fragen zu dem Rücknahmeprozess hatten und auch tatsächlich erfahrene Investoren die Bedingungen immer mal wieder missverstanden haben, nehmen wir uns jetzt 20 Minuten Zeit, um das mal aufzudröseln, wie eigentlich die Rücknahmen funktionieren und wie die LTIF 2.0-Verordnung versucht, eine Brücke zwischen dem langfristigen Investment und der Flexibilität bzw. der Liquidität zu schlagen. Vielleicht zunächst einmal das Fundament, geschlossene versus offene Fonds. Historisch gesehen war ja der LTIF auch ein geschlossener Fonds oder ein geschlossenes Fondsvehikel. Man investiert und nach 10 Jahren bekommt man dann hoffentlich sein Geld zuzüglich einer angemessenen Rendite wieder. Mit dem LTIF 2.0, der ja nun seit ein paar Jahren gilt, hat sich das Blatt gewendet. Das heißt, es gibt jetzt die Möglichkeit für sogenannte Open-Ended-Strukturen oder auch semi-liquide LTIFs genannt. Bei uns auf LTIF World in der Datenbank, da kann man eben unter dem Stichwort Liquidität sehen, dass wir differenzieren in illiquide, also geschlossene Strukturen, und semi-liquide. Aber Achtung, offen oder semi-liquide heißt eben nicht, dass hier die Liquidität täglich verfügbar ist. Es bedeutet, dass der Fondsmanager während der Laufzeit Rücknahmefenster öffnet und zu diesen Rücknahmefenstern habe ich eben die Möglichkeit als Investor aus dem Fonds auszutreten. Das ist ein Paradigmenwechsel und dieser Paradigmenwechsel macht den LTIF für Privatanleger überhaupt auch erst massentauglich. Aber es gibt ein paar Spielregeln und die muss man einfach verstehen. Schauen wir uns das mal an. Im Prinzip gibt es eigentlich 3 Hebel im Rücknahmeprozess. Zum einen habe ich eine Mindesthaltedauer oder die sogenannte Lock-up-Periode. Viele Fonds sagen, schön, dass du dabei bist, aber in den ersten 12 bis 24 Monaten, wenn du denn nicht innerhalb von 14 Tagen von deinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht hast, bleibt das Geld erstmal bei uns im Topf. Und frühestens danach kannst du einen Antrag stellen für die Rücknahme deiner Anteile. Das hat auch seinen Sinn, denn der Manager braucht ja eine gewisse Planungssicherheit. Und ich investiere jetzt hier in Assets, die ja auch eine gewisse Zeit brauchen, ehe sie überhaupt erstmal entstehen. Ein Windkraftrad oder ein PV-Werk oder ein Batteriespeicher bauen sich ja nicht innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, es gibt hier entsprechende sogenannte Mindesthaltedauern oder Lock-up-Perioden, die in den Prospekten eben festgelegt sind. Der zweite Hebel sind die Kündigungsfristen, die sogenannte Notice Period. Das ist eigentlich der wichtigste Faktor für die Liquiditätsplanung, denn es ist nicht so, dass ich einfach hingehen kann und sagen kann, hey, ich möchte mal morgen gerne mein Geld wieder haben, sondern ich muss das mit einer entsprechenden Frist ankündigen. Und häufig sind das 3 bis 12 Monate. Wenn ich also im Dezember mein Geld brauche, dann sollte ich mir irgendwann im September mal überlegen, wenn das eine Quartals- oder eine 3-Monatsfrist ist, entsprechend meine Rücknahme anzukündigen. Und der dritte Hebel, das ist die Rücknahmehäufigkeit. Manche LTIFs bieten eben eine quartalsweise Rücknahme an, andere bieten allerdings eine Rücknahme nur halbjährlich oder jährlich an. Und Kombination mit der Kündigungsfrist ergibt sich daraus eben ein Zeitplan, den man als Anleger ziemlich genau im Auge haben muss. An der Stelle sei auch nochmal gesagt, es ist ein Notausgang. Das heißt, grundsätzlich ist ein Investment in ein LTIF ein illiquides Investment, wo ich einen langen Investmenthorizont haben sollte. Das heißt, ich sollte auf das Geld langfristig verzichten können. Jetzt gibt es aber wie immer im Leben irgendwann mal bestimmte Ereignisse, die einfach dazu führen, dass ich aus unerwarteten Gründen Liquidität benötige. Und genau dafür sollte man meines Erachtens diese Möglichkeit der Rücknahme nutzen. Und auch in dieser Situation wird sie wahrscheinlich am besten funktionieren. Wenn ich nämlich diese Rücknahmemöglichkeit nutze, weil ich vielleicht aufgrund der geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht mehr ganz so optimistisch für eine Assetklasse bin, dann wird das anderen vermutlich auch so gehen und dann wollen alle durch die gleiche Tür. Und das funktioniert eben nicht, denn dafür gibt es einen sogenannten Gating-Mechanismus. Also man kann sich das wie eine Tür vorstellen, die, wenn da zu viele durch wollen, einfach geschlossen wird. Und dann bleibt sie zu. Diese sogenannten Redemption Gates, die regeln halt, dass es gewisse Limite gibt, innerhalb derer der Fondsmanager eben Anteile nur zurückgeben braucht. Wie kann man sich das vorstellen? Nehmen wir mal an, ein Fonds ist 100 Millionen groß und jetzt steht in dem Prospekt, der Manager darf maximal 5% pro Quartal zurücknehmen. Das heißt, von 100 Millionen darf er 5 Millionen Anteile pro Quartal, also auf Basis des dann gültigen Net Asset Values oder Bewertungskurses, zurücknehmen. Habe ich jetzt aber beispielsweise 50 Anleger, die zu diesem Zeitpunkt Rücknahmeanträge in Höhe von 20 Millionen stellen, dann werden die entsprechend pro Rata gekürzt. Das heißt, 20 Millionen Rücknahmeanträge, 5 Millionen kann ich nur im Quartal erstatten. Das heißt, die Anträge werden alle nur zu 25% bedient. Das heißt, ein Anleger, der beispielsweise einen Antrag über 400.000 Euro gestellt hat, bekommt nur 100.000 Euro zurück. Ein anderer, der beispielsweise einen Antrag über 1 Million gestellt hat, bekommt logischerweise dann nur 250.000 Euro zurück. Und dann ist es so, dass das, was überbleibt, auch das ist unterschiedlich geregelt, entweder automatisch zum nächsten Stichtag, zum nächsten Rücknahmetag in den Topf geht oder aber ich muss eben meinen Rücknahmegesuch erneuern und den Antrag erneut stellen. Und je nachdem, wie es dann aussieht, bekomme ich dann eben meinen gesamten Rücknahmeantrag gestattet oder eben auch nicht. Und dann gibt es eben tatsächlich auch noch wieder teilweise Gates, die eben rollierend über 12 Monate ausgestaltet sind. Also es gibt da tatsächlich ganz unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten und damit muss man sich eben auseinandersetzen. Jetzt sagt man, das finde ich aber blöd, aber das ist gar nicht so blöd. Denn das klingt nur im ersten Moment negativ. Es ist nämlich ein Schutz für die verbleibenden Investoren. Wenn ich nämlich dieses Gating nicht hätte, dann wäre der Asset Manager ja gezwungen, alle Assets im Zweifel zu verkaufen. Und dann müsste er einen sogenannten Fire Sale starten. Also er müsste innerhalb beispielsweise von 3 Monaten, je nachdem, wie lang die Notice Period ist, diese illiquiden Assets verkaufen. Und das funktioniert dann entsprechend nur über den Preis. Und dann müsste ich unter Umständen als Asset Manager diese Assets unter Wert verkaufen, zulasten derjenigen, die in dem Fonds verbleiben. Das heißt, dieser Gating-Mechanismus ist durchaus ein wichtiger Schutz für die verbleibenden Investoren. Und es ist eben auch so, dass das ganz klare Signal hier gesetzt werden soll. Hey Freunde, das sind illiquide Assets. Macht euch da von Anfang an mit vertraut. Und es kann auch in Einzelfällen sein, dass beispielsweise diese Rücknahmen auch mit einer Gebühr, die allerdings den verbleibenden Fondsinvestoren zugutekommt, versehen ist. Das heißt, dass man beispielsweise einen Abschlag in Kauf nehmen muss auf den dann gültigen Bewertungspreis. Das heißt, wenn der Bewertungspreis beispielsweise bei 100 ist und der Prospekt regelt, dass die Rücknahme 5% kostet, dann bekomme ich nur 95 ausgezahlt. Auch das ist letztendlich zum Schutz der verbleibenden Investoren und es ist sicherlich auch ein Motivator, in dem Moment, wo ich mich damit auseinandersetze, meine Anteile zurückzugeben, tatsächlich nochmal zu überlegen, okay, habe ich nicht doch noch andere Möglichkeiten, diese Liquidität zu schaffen? ist mir mein Beweggrund, den ich jetzt habe, diese Anteile zurückzugeben, das tatsächlich wert, dass ich auch bereit bin, so einen Discount zum gültigen Bewertungskurs in Kauf zu nehmen. Es gibt eine andere Komponente, die je reifer der LTIF-Markt wird, vermutlich auch zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Es gibt einige Fonds, die einen sogenannten Matching-Mechanismus vorsehen. Was kann man sich darunter vorstellen? Da ist es eben so, dass Kauf- und Verkaufswünsche intern zusammengeführt werden, ohne dass das Fondsvermögen jetzt davon selbst berührt wird. Das heißt, es gibt beispielsweise ein paar Verkäufer und es gibt ein paar Käufer. Und wenn das jetzt eben matcht, dann werden die zusammengeführt und ich kann dann entsprechend der in diesem Matching-Mechanismus geregelten Vorgaben meine Anteile an jemanden veräußern, der dem Fonds beitreten möchte. Logischerweise funktioniert das besser, je größer der Fonds ist. Ja, weil bei einem 100-Millionen-Fonds werde ich vermutlich mehr Interessenten haben, die meinen Fonds kaufen wollen, als beispielsweise bei einem 25-Millionen-Fonds. Insofern auch das sicherlich was, wo man drauf schauen muss, wenn man sich für einen LTIF entscheidet. Also gerade wenn es beispielsweise zwei LTIF-Strategien gibt, die durchaus vergleichbar sind miteinander, dann sollte man wirklich schauen, okay, wer hat denn vielleicht die besseren Rücknahmebedingungen? Also wo sind die Fristen vielleicht kürzer? Wo habe ich eine kürzere Notisperiode? Oder aber auch, welches ist denn der größere Fonds? Wo habe ich denn die Wahrscheinlichkeit, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dieser Matching-Mechanismus in Kraft tritt? Und was sich auch sicherlich entwickeln wird, ist ein Zweitmarkt für LTIF-Anteile. Es gibt solche Zweitmärkte schon für geschlossene Beteiligungen und es wird sicherlich, je größer der Markt wird, auch eine entsprechende Zweitmarktbörse geben oder wie auch man immer man das bezeichnen will. Es gibt da durchaus Pläne und Vorhaben von einigen Marktakteuren, die auch bereits in diesem Bereich unterwegs sind und wo es durchaus vorstellbar ist, dass die eben auch künftig solche Marktplätze anbieten werden, wo ich dann auch meine LTIF-Anteile veräußern kann. Wie dann der Preis sein wird, das muss man dann immer entsprechend sehen. Das bestimmt letztendlich der Markt, wie immer an so einer Börse. Aber auch das wäre eben eine Option. Dafür ist der Markt aber einfach noch zu klein und noch zu jung. Aber das wird ganz sicher kommen. Also insofern einfach nochmal mitnehmen, wenn man eben so einem LTIF beitritt, dann sollte man sich ganz genau anschauen, für den Fall der Fälle, welche Möglichkeiten der Rücknahme habe ich, wie sind die letztendlich beschränkt, wie ist auch beispielsweise das geplante Volumen oder das bereits bestehende Volumen ist. Gibt es einen Matching-Mechanismus und dann glaube ich, kann man gerade, wenn man zwei Fonds hat, die ansonsten relativ ähnlich sind, doch denjenigen bevorzugen, der hier eben den günstigeren Rücknahmeprozess hat. Ganz wichtig ist, das erfordert ein bisschen Research und ehrlicherweise, die meisten Rücknahmebedingungen sind nicht gerade investorenfreundlich geschrieben. Auch hier, wenn der ein oder andere Rechtsberater diesen Podcast hört, da kann man bestimmt noch etwas anschaulichere Darstellungen wählen. Also beispielsweise mit einfachen Mickey-Maus-Zahlen-Beispielen diese Regelungen ergänzen, weil zum Teil sind sie eben in englischer Sprache und zum Teil eben auch sehr, sehr verschachtelt formuliert. Und das führt einfach dazu, dass es da durchaus mal Missverständnisse geben kann. Und ich glaube, wenn ich hier einfach mit einfachen Zahlenbeispielen arbeite, dann ist der Sache hier extrem geholfen. Das wird ja schon gemacht im Bereich der Performance Fee. Da gibt es zum Beispiel einen AIFM, der hat das für alle seine Fonds, die dort aufgelegt sind. Weiß ich nicht, ob er das zwingend eingeführt hat, aber es ist einfach auffällig, dass bei diesem AIFM alle Fonds, egal von welchem Initiator, sehr, sehr schöne Beispiele für die Berechnung der Performance Fee haben. Und das finde ich extrem hilfreich. Und ja, vielleicht mal als Denkanstoß, das könnte man ja auch bei diesen Rücknahmeprozessen einführen. Das war es schon wieder von unserer Seite. Ganz, ganz lieben Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war es schon wieder mit LTIF Talk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.